Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und wie jeden Montag, Mittwoch und Freitag habe ich mich sehr früh hingesetzt, um ein wenig die Schlagzeilen und Meldungen des Tages zu kuratieren. Was ist heute von Gesprächswert? Und unterhalten muss ich mich darüber zum Glück nicht alleine, denn ich starte mit einem Gast mit Wumms in den Tag. Er ist Podcast-Pionier, fleißiger Gesellschaftsbeobachter, Autor, Popmusik-Afficionado und frisch verheirateter Podcast-Produzentinnen-Gatte. Herzlich willkommen dem Klaus Wieselski der Gästeliste Geisterbahn, Nils Buckelberg.
Vielen Dank, Dankeschön. Ah, so schön, genau meine Zeit so früh morgens.
Ah, ich weiß, das liebst genial. Du, ne? Das liebst du. So als Berliner Slacker, ja, da musst du heute durch, aber ich weiß, du kannst immer, du bist ja im Grunde genommen, bist du ja erst vor einer Stunde irgendwo aus einer Karaoke-Bar. Ah, nee, kannst du ja gar nicht, das geht ja auch nicht. Die sind ja noch, Karaoke-Bars sind auch noch dicht, ne?
Aber für dich stehe ich um jede Zeit auf. Da ist einfach, da bin ich eine Maschine. Da ist einfach, da, wenn geweckt wird und gesagt wird, Micky braucht, ich bin hier am Start.
Sehr gut.
Die Schlagzeile des Tages.
Die Süddeutsche schreibt, 130 Milliarden gegen die Krise, viel Lob für Schwarz-Rot. Ja, das 130 Milliarden Euro schwere Konjunkturpaket der Großen Koalition lässt Wirtschaft und Experten auf eine rasche wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise hoffen. Union und SPD, die hatten ja Marathonverhandlungen, also irgendwie 21 Stunden innerhalb von 2 Tagen. Angela Merkel sah danach auch ein bisschen aus wie Axel Schulz nach dem Kampf gegen Klitschko. Sie sah wirklich fertig aus, aber sie haben wirklich einiges an den Start gebracht. Unter anderem ja jetzt die Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 16%. Böse Zungen sagen ja, also das ist das erste Mal, dass die SPD sich prozentual verschlechtert hat und trotzdem guter Laune ist. Bist du denn jetzt, scharst du schon mit den Hufen, um in den Mediamarkt zu gehen, Nils?
Ja, na klar, unbedingt. Also ich habe schon wirklich, ich habe mir wie bei so einem Toy Run schon ausgesucht, was ich alles kaufen will, sobald der Laden aufmacht und werde alles schnell in den Wagen werfen und sagen, Leute, die 16% nehme ich mit, solange wir sie noch kriegen.
Ja, ja, es ist ja ein befristetes Mehrwertsteuerprogramm. Das geht ja nur bis Dezember. Und man muss ja sagen, also gerade die SPD hat ja auch innerhalb dieser Verhandlungen doch sehr gepunktet. Olaf Scholz ist sichtbar stolz. Ist dir das auch aufgefallen? Olaf Scholz hat ja jetzt gesagt, wir kommen jetzt mit Wumms quasi aus der Krise. Und er bemächtigt sich immer mehr so dieser Kriegsanleihen. Er hatte ja schon die Bazooka letztens erwähnt. Schaut Olaf Scholz heimlich Kriegsfilme? Ist er im Kampfmodus? Ist er Olaf Scholzenegger?
Ja, der ist wahrscheinlich ein bisschen zu tief in den Apokalypse-Now-Topf gefallen.
Ja.
Aber was ich bei Olaf Scholz immer so beeindruckend finde, ist, wenn der Meinung ist, irgendwas richtig gemacht haben oder irgendwas richtig gut gemacht zu haben, dann kriegt der immer so rote Bäckchen. Der ist so ich glaube, dass wahrscheinlich wissen das die wenigsten und vielleicht hält er es sogar geheim, dass Olaf Scholz vielleicht sogar heimlicherweise das Model ist, das man auf diesem Rotbäckchen-Saftflaschen sieht.
Ach, das
weil
ist ja
der
süß.
Wirklich der strahlt dann über beide Backen, so finde ich immer.
Ah ja, guck mal. Ja. In dem Zusammenhang möchte ich auch kurz Peter Altmaier erwähnen. Er war ja gestern bei Maybrit Illner und er sprach dann ja auch über die Mehrwertsteuer und die Kaufanreize, die geschaffen werden und befand, dass er jetzt auch also CD-Player billiger werden. Und da habe ich auch gedacht, und erst die Autotelefone und die Faxgeräte. Ne? Und Peter Altmaier sagte dann auch noch, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, jetzt geht es schwer in den Bereich Body-Shaming. Bei Peter Altmaier erlaube ich mir das, weil er nannte eigentlich nur als Beispiel auch immer, also wenn ich mir jetzt Torten kaufe, sagte er.
Ja.
Und dann ging es irgendwann später um den Mundschutz und dann sagte er, ja, wenn ich in den Discounter gehe oder in den Supermarkt, dann beschlagen die Brillengläser und ich erkenne das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin der festen Überzeugung, kaum ein Lebensmittel wird bei Peter Altmaier zu Hause schlecht werden.
So. Ja, das ist, das mag natürlich sein, aber es ist schon, ich finde es aber schön, wenn Peter Altmaier uns auch so eine gewisse Nähe demonstriert, indem er erzählt, dass er in den Discounter geht. Dass man das Gefühl hat, der Peter, der ist einer wie du und ich.
Ja, ich glaube, die größte Überraschung war für alle, dass es halt eben diese diese Abwrackprämie für Verbrennungsmotoren nicht gab. Und es sieht jetzt so aus, als wäre die fetteste Autoprämie in diesem Jahr, wären die 100.000 Euro, die Kollege an die Geissens zahlen muss. Das hat mich wirklich überrascht, weil das bedeutet ja auch, dass speziell in der SPD sich da viele durchgesetzt haben gegen die Kollegen von der Union. Das hätte ich nicht erwartet.
Ja, scheint wieder der tragische Fall zu sein, obwohl sich jetzt alle freuen, dass die SPD sozusagen den Battle gewonnen hat, aber an langer Hand dann wieder nicht als die Partei erkannt wird, die die Veränderung gebracht hat und weiter bei ihren niedrigen Prozenten bleiben. Das finde ich immer ganz erstaunlich, wie die das hinkriegen, so viel zu erreichen und doch niemanden damit zu erreichen.
Ja.
Diese Abwrackprämie hat mich auch extrem verwundert. Also vor allem, dass so jemand wie Scheuer sich nicht durchsetzen kann, den wir ja als durchaus kompetenten Minister schon kennenlernen durften in unzähligen Geschichten. Ich habe auch gestern Abend bei Kontraste gesehen, dass die Firma, die für die E-Säulen zuständig ist, weil jetzt die E-Autos auch so gefördert werden, die für diese E-Säulen zuständig ist, gehört dem Bund wohl irgendwie und ist eigentlich eine Firma, die für Wasserstoffautos ist. Und diesem neuen Konjunkturpaket hat Scheuer auch schon wieder Geld für Wasserstoffautos abgezwackt. Eine Technik, die sich niemals, das ist, als würde er jetzt in Schreibmaschinen investieren. Das ist äußerst aufregend.
Also super. Ja, da bleibt eigentlich am Ende nur noch also der Kinderbonus. Es gibt ja 300 Euro Kinderbonus. Ich habe gehört, die Wollnis sind gerade ins Schloss Neuschwanstein eingezogen. Wir gucken mal, wie das weitergeht.
Ja. Blattgold.
NTV meldet, Familie nimmt Abschied von George Floyd. Ja, der Tod von George Floyd, festgehalten in einem Handyvideo, entsetzt Millionen von Amerikanern und provoziert landesweite Proteste. In einer Trauerzeremonie erinnern Floyds Angehörige, aber auch Politiker und Bürgerrechtler an den Afroamerikaner, der bei einem Polizeieinsatz gestorben ist. Hast du das verfolgt?
Ja, also wie kann man das nicht verfolgen?
Ich meine jetzt nicht die Vorwahl, ich meine die Trauerfeier. Nicht das, was in den USA passiert. Das lässt sich, glaube ich, schwer ignorieren. Ja, oder?
Das glaube ich allerdings auch und zu Recht auch natürlich. Ich habe jetzt die Trauerfeier habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, aber werde ich es mir sicherlich noch angucken.
Die Tochter von Rodney King hat sich auch geäußert zu dem Thema, die schließt sich natürlich den Protesten an. Ja. Sie hat gesagt, dass es für sie traumatisch war, über Jahre hinweg immer wieder in den Medien die Bilder zu sehen von ihrem Vater, der zusammengeschlagen wird. In Anbetracht dessen kann man, glaube ich, nur grob mutmaßen, was dann in der Tochter von George Floyd vorgeht, beziehungsweise in der Familie. Rodney King hat das Ganze ja immerhin überlebt, so schrecklich wie das alles ist.
Absolut. Also ich finde die Bilder von Rodney King auch immer noch traumatisch. Ich habe das ja auch damals als junger Mann mitbekommen und das ist etwas, was einen immer begleitet, wo man auch immer sofort natürlich dran denkt bei diesen ganzen Geschehnissen.
Ja, es gibt bei Instagram und bei Twitter gibt es auch ein Bild von einem schwarzen Jungen, der ein Bild hochhält und da steht dann drauf mit weißer Schrift: Dear white people, stop using Dr. King as an example of a peaceful protest. You shot him too.
Genau.
Bittere Pointe. Dem ist, glaube ich, wenig hinzuzufügen. Und was macht in der Zeit eigentlich der amerikanische Präsident? Also Trump macht sein Versprechen wahr, er baut die Mauer allerdings, um sich vor dem amerikanischen Volk zu schützen. Es gibt jetzt schon einen Zaun ums Weiße Haus herum und Donald Trump, Spitzname Bunker Boy, hat sich jetzt auch nochmal dazu geäußert, dass er zwischenzeitlich ja im unterirdischen Bunker Schutz gesucht hatte. Er habe sich den Bunker lediglich angeschaut. Zitat: Ich bin tagsüber runtergegangen und ich war für eine winzige kurze Zeit dort und es war eher für eine Inspektion. Ja, das ist so ein bisschen wie Saddam Hussein, der damals ja auch im Erdloch nur mal kurz gucken wollte, wie der Ausbau des Dampfbades unten vorangeht. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da los ist, oder?
Ich finde es auch unglaublich. Also mir fehlen da wirklich absolut die Worte, wie man so dreist Scheiße erzählen kann und immer damit durchkommt. Das ist wirklich der absolute Hammer.
Und es wird ja immer spannender, weil es stellen sich natürlich immer mehr gegen ihn. Also Klerikale, bei denen diese ganze Bibelnummer nicht gut ankam. Und wir dürfen nicht vergessen, gerade republikanische Wähler sind ja auch nicht selten sehr christlich. Zumindest geben sie vor, es zu sein. Und die Schlinge zieht sich zu, weil so langsam wird ihm die Luft abgelassen von den sozialen Netzwerken. Und das ist wirklich interessant, denn zunächst hatte ja Twitter schon diverse Inhalte von ihm gelöscht oder mit einem Vermerk versehen. Jetzt hat der Chef von Twitter gesagt, es kann auch sein, dass Trump gesperrt wird. Alle Nutzer, also vor Gott und vor Twitter sind wir alle gleich. Ja. Und Snapchat stellt, so wie die Süddeutsche sagt, Trump in die Schmuddelecke. Das bedeutet, er wird jetzt nicht mehr in diesem Discover-Bereich angezeigt. Und gerade in den vergangenen Monaten hat Trump bei Snapchat extrem Reichweite bei jungen Leuten aufgebaut. Und das tut ihm als Eitler und auch als Ausgeburt der Popkultur natürlich besonders weh.
Ja, aber zu Recht natürlich, ne? Also ich finde es eher so ein bisschen traurig, dass erst jetzt alle so ins Handeln kommen, einerseits. Andererseits bin ich froh, dass es endlich mal passiert, weil ja viele Menschen, auch viele Bürgerrechtler, auch viele engagierte Leute seit Jahren sagen, ihr könnt den nicht einfach machen lassen und an denen andere Standards anlegen als an den Rest der Welt. Und jetzt findet das endlich mal statt, außer natürlich im Hause Zuckerberg, wo man immer noch so tut, dass man so, oh, ich habe hier mit nichts zu tun, hier kann jeder machen, was er will. Also ich glaube, dass das auch so, das könnte fast auch ein partieller Untergang Facebooks sein, diese ganze Geschichte.
Das glaube ich tatsächlich auch, dass das auch, weil Facebook, wissen wir auch, hat ja sehr stark auch den Aufstieg Trumps mitbegünstigt. Ja. Und dass das ganz nebenbei auch Zuckerberg auf die Füße fällt. Derweil stellen sich gegen Trump mittlerweile so ziemlich alle Ex-Präsidenten gegen ihn. Das gab es früher noch nie, dass Ex-Präsidenten sich über den Amtierenden geäußert haben und schon gar nicht alle vier gleichzeitig. Und selbst Menschen wie der ehemalige Verteidigungsminister James Mattis hat sich jetzt auch öffentlich eingeschaltet, hat gesagt, Trump sei der erste Präsident, den er erlebe, und Mattis ist nicht mehr besonders jung, der sich nicht darum bemühe, das Land zu einen, sondern seit 3 Jahren versuche, das Land zu spalten. Und selbst die Bundeskanzlerin hat es nicht mehr geschafft, Donald Trump das Vertrauen auszusprechen. Denn in der Sendung Was nun? Vom ZDF gestern wurde sie darauf angesprochen, ob sie Trump vertraut oder dem amerikanischen Präsidenten. Da machte sie so Trudeau-mäßig eine kleine Pause. Und dann sagte sie, ja, ich arbeite zusammen mit den gewählten Präsidenten auf der Welt und natürlich auch mit dem amerikanischen. Und das ist keine richtige Antwort auf die Frage.
Aber hätte sie ihm doch mal das Vertrauen ausgesprochen, dann wären wir ihn jetzt auf jeden Fall los in den nächsten paar Wochen mit Sicherheit. Also das ist natürlich jetzt schade von ihr, dass sie da nicht richtig reagiert hat. Aber gut, es sei ihr verziehen.
Verlierer des Tages.
Ja, das sind in diesem Falle gleichgeschlechtliche Paare in Russland, denn NTV meldet, der Kreml wirbt mit homophobem Video für neue Verfassung. YouTube hat ein russisches Propagandavideo für die von Kremlchef Wladimir Putin angestoßene größte Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes gesperrt. Es ist so, dass es am 1. Juli darum geht, dass die Menschen für Putins Verfassungsänderung stimmen sollen. Da gibt es dieses Werbevideo und in diesem Film wird ein Kinderheim gezeigt, das einen Jungen zur Adoption an ein homosexuelles Paar freigibt. Das Kind macht in dem Clip ein tief trauriges Gesicht, als der Adoptivvater seinen betont femininen Partner als, Zitat, neue Mama vorstellt. Zur Begrüßung bekommt der Junge noch ein weinrotes Kleid geschenkt. Also lustige Homos, Männer, Frauenkleider. Der Spot liest sich erstmal wie ein ganz normaler Einspieler von Oliver Pocher, aber die ganze Nummer ist natürlich wirklich traurig, wenn man diese Verfassungsänderung mal betrachtet.
Ja, die Verfassungsänderung ist natürlich dazu da, Putin weitere, ich habe gelesen, 16 Jahre an der Macht zu halten. Also einfach, der will einfach da sterben, wo er ist. Und es ist natürlich tragisch, dass das, ich meine, jetzt ist auch noch Pride Month gerade weltweit, dem unter anderem an die Stonewall Riots, das sollte auch immer wieder betont werden, dass das ja Riots waren, das war kein friedlicher Protest damals, mit dem die LGBTQ-Rechte in New York durchgesetzt wurden, sondern das waren auch Riots, wie man sie jetzt auch unter anderem gesehen hat. Die jähren sich gerade, und gerade in diesem Zeitpunkt so ein perfides Video rauszubringen, ist natürlich, aber es ist halt diese Tragik des dieser Homophobie, die vor allem auch immer noch sehr stark verankert ist in östlichen Ländern, ist einfach, ich finde das jedes Mal sehr, 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 sehr traurig.
Ja, schöne Grüße gehen auch raus nach Polen und Ungarn.
Genau.
Gewinner des Tages.
Die Mitarbeiter der Deutschen Bank, ja, die kriegen richtig coole Schuhe. Die Deutsche Bank hat zur Feier ihres 150-jährigen Jubiläums für die Mitarbeiter 3000 Paar Firmensneaker bei Adidas bestellt, wie die Zeitung Financial Times aus London berichtet. Ja, und da kommen ja wirklich die schönsten Unternehmen zusammen. Das ist die schönste Paarung seit Freddy und Jason oder Alien und Predator, oder? Ist auch gut in Sachen Abstand halten und Infektionsschutz. Wenn du die Dinger anhast, machen die Leute mal einen recht weiten Bogen um dich.
Das ist wirklich wirklich der sagenhafte Peak Uncoolness, wenn die Deutsche Bank eigene Adidas-Sneaker. Und man muss sagen, bei dieser Paarung verlieren alle. Also es ist die Deutsche Bank wird dadurch nicht cooler und Adidas verliert dadurch Coolness. Also das fand ich schon wahnsinnig tragisch, als ich das gesehen und vor allem als ich die Schuhe gesehen habe, da war wirklich der komplette Ofen aus.
Ja, vor euch. Ja, vor allen Dingen hat Adidas ja auch schon, imagemäßig auch schon bessere Tage gehabt, ne?
Ja, man hätte ja auch schöne Schuhe machen können, aber man hat sich halt entschieden, nee, Deutsche Bank, Leute, die haben es vielleicht nicht so mit schönen Sachen.
Ja.
Das kennt man ja, da wo das Geld ist, ist irgendwie Geschmack nicht sehr nah und dem hat man dann wohl mit dem Schuh entsprochen.
Ja, jetzt nur noch Lars Eidinger als Testimonial und Twitter glüht.
Ja, wahrscheinlich, das stimmt.
Papala Paparazzi.
Ja, also jetzt, Nils, da musst du mir jetzt mal helfen. Du bist ja auch Freund des unteren Achtels der Showbranche.
Was?
Ich muss hier irgendwie mal hart einsteigen. Das Sommerhaus der Stars kommt ja wieder.
Ja.
Das wird ja in diesem Jahr auch in Deutschland gedreht. Das heißt, uns als Zuschauern entgeht so ein bisschen der Mindeststand, hat nämlich schöne Bilder aus dem Ausland. Ich habe das Bild der Paare gesehen und ich habe da so ein bisschen geguckt wie der Lufthansa-CEO beim Blick auf den aktuellen DAX. Die bekannteste Person ist für mich Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay Özdemir. Und selbst die kenne ich nicht.
Ich kenne noch Annemarie Eifeld.
Stimmt.
An die kann ich mich auch noch erinnern.
Ja.
Mit Tim, die war ja, glaube ich, DSDS, quasi sogar erste Staffel oder so, ganz am Anfang, meine ich.
Ziemlich früh, ja.
Aber ansonsten, dann wird es bei mir auch düster langsam.
Ja, und jetzt frage ich mich auch, wie geht das denn jetzt eigentlich in Zeiten von Corona und Infektionsschutz? Andererseits muss man auch sagen, wer Menschen ein paar Wochen mit Willi Herren in einem Haus wohnen lässt, dem ist ja offensichtlich alles egal.
Alles egal.
Also für mich ist das alles wirklich schwer. Also, tja.
Wenn die jetzt sagen, dass es nicht mehr im Ausland, dass sie es jetzt in Deutschland produzieren, wo wird das produziert? Im Hunsrück? Oder ist das irgendwie an der Rhön? Ich weiß nicht, wo will man denn ein Sommerhaus in Deutschland finden?
Ja, ja. Die Paarung, ich habe die gesehen, für mich sah das ein bisschen aus wie Superspreader, das Musical, aber egal. Und ein Paar, das schiebt sich ja gerade vielleicht schon für die Staffel 2021 rein und das sind Stefan Mross und Anna-Karina Wojcik, die heiraten nämlich morgen Abend bei der Schlager Love Story 2020 und werden getraut von Florian Silbereisen.
Ja.
Freust du dich auch so wie ich?
Ich bin wirklich sowas von aufgeregt. Ich zähle die Stunden, ich zähle die Sekunden, bis endlich diese Vermählung. Also es ist für mich ein Erlebnis wie damals Diana, Lady Di und Prinz Charles, mindestens. Also das ist für mich die Society-Hochzeit aller Zeiten im Grunde genommen.
Ja, also ich glaube, ich muss es mir einfach ansehen. Und eines möchte ich nur sagen, die Stieftochter von Gerhard Schröder, unserem neuen Podcaster und Insta-Boyfriend, die Stieftochter hat zum 50. der Mutter, also ihrer Mutter, Son Yong Kim, also der Frau von Gerhard Schröder, ein Bild gemalt. Und auf diesem Bild sieht die Mutter aus wie die Mutter, aber der Vater, also Gerhard Schröder, sieht aus wie Bill Gates ohne Brille. Und ich sehe aus wie Bill Gates ohne Brille. Das ist ja eine Unverschämtheit. Nicht, dass ich am Ende noch in der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann lande. Ne? Aber dann sage ich nur, Leute, hört meinen Podcast, die Agenda. Also das kann ich nur empfehlen. Geht mal alle auf diesen Insta-Account und guckt euch das Bild mal an und macht euch mal ein eigenes Bild davon. Ich fand das sehr seltsam.
Es hat noch nie jemand Bill Gates und Gerhard Schröder in einem Raum gesehen. Insofern könnte hier eine größere Sache am Start sein.
Ja, weil ich mich verpisst habe. Der wollte mich chippen. So, komm, wir machen den Sack zu. Wir müssen beide heute noch in den Mediamarkt, in den Saturn.
Das stimmt.
Und ich muss mir für die 300 € Kinderprämie, ich gucke ja meine Tochter eigentlich nur noch an und dann verwandelt sie sich vor meinen Augen in so ein paar Nikes. Ich hole mir davon zwei Paar von diesen Adidas, Deutsche Bank Adidas.
Ja. Die Mitarbeiter kriegen die für 80 €, also da kriegst du sogar drei Paar und die werden eine mega Wertsteigerung haben.
Siehst du, also, dann machen wir so. Mit dieser guten Nachricht entlasse ich uns und alle anderen in den Tag. Nils, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Komm doch gerne wieder, wenn du magst.
Unbedingt, jederzeit, sehr gerne. Dankeschön.
Also, Habibi.
Tschüss zusammen.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.